Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Zum dritten Mal im Missionsmonat Oktober ist heute Afrika, genauer Nigeria, das Thema. Und das hat auch seinen guten Grund. In Nigeria boomt das Christentum. Die Kirchen sind voll, die Priesterseminare gar teilweise überfüllt. Aber Nigeria verbindet man seit einigen Jahren auch mit dem Terror der islamistischen Bewegung Boko Haram. Mehr über Hintergründe und Zusammenhänge vermittelt uns gleich ein guter alter Bekannter, Prälat Professor Obiora Ike aus Enugu. Grüß Gott, Herr Prälat.
Grüß Gott, Volker Niggewöhner und alle Zuhörer bei Kirche in Notsendung.
Herr Prälat, 6 Militärcoups hat Nigeria seit der Unabhängigkeit 1960 erlebt und anschließend herrschte 16 Jahre lang ununterbrochen nur eine Partei. Und jetzt gab es nach der letzten Wahl im April plötzlich einen friedlichen, demokratischen Machtwechsel, ohne dass es zu Gewaltexzessen kam. Wie war das möglich?
Es war immer möglich in der Vergangenheit. Das heißt, Nigeria ist nicht 50 Jahre alt. Nigeria ist fast über 2000, 3000 Jahre alt. Afrikanische Werte spielen eine Rolle. In neuester Zeit auf alle Fälle hatten wir Neuigkeiten von überall importiert. Militärregierungen, diktatorische Tendenzen. Aber nun kehren wir wieder zurück zur Demokratie, das Prinzip der Partizipation, der Respekt, der Toleranz. Und mit dem letzten Wahl in Nigeria haben wir eine riesige Partei, das PDP, People's Democratic Party, die hat verloren durch eine, man könnte sagen, die Urnenzählung, 15 Millionen bei dem Präsident Buhari der Opposition, APC, an über 11 Millionen Wähler für den bisherigen Präsident, Präsident Goodluck Jonathan. Und damit ist die Stimme des Volkes vorrangig. Und man musste das auch akzeptieren. Normalerweise in der Vergangenheit probieren Präsidenten zum Beispiel eine Wahlfälschung zu machen. Präsident Goodluck Jonathan, ein Christ, sagt, nein, die Stimme des Volkes zählt. Ich werde nicht zwischen, ich werde das zulassen, wie es ist. Ich werde nicht die Armee, Polizei oder Wahlbüros benutzen, um eine Wahl zu fälschen. Ich lasse es zu, wie das Volk gewählt hat. Das ist das Neue. Und das ist nicht immer so, weil Wahlfälschungen und Wahlmanipulation gab es in der Vergangenheit. Es gab viele Menschen, die bereit waren zu kämpfen, das heißt, diese Wahl zu manipulieren. Aber dieser Präsident sagt nein. Und deswegen ist er als Person, auch mit seinem Team, in unseren Augen jemand, der den Frieden irgendwie beschwört hat und das auch ermöglicht hat. Das ist das Geheimnis, dass wir eine friedliche Wahl gehabt haben. Dass der Präsident, der Inhaber, Macht freiwillig abgegeben hat. Das ist nicht offiziell, das ist nicht immer so gewesen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, der neue Präsident Muhammadu Buhari ist ein Moslem. Wofür steht er und ist er aus Ihrer Sicht der richtige Mann jetzt in dieser Zeit?
Das heißt richtiger Mann. Parteien machen Politik, stellen einen Kandidat und dieser Kandidat müsste gewählt werden. Wir haben ein Land mit knapp 180 Millionen plus etwas darüber. Wenn in diesen 180 Millionen Menschen zwei große Parteien eine Wahlkandidatur eingehen und die Oppositionspartei ein Mohammed Buhari stellen, dann ist ja, das haben wir das Beste, was sie durch ihre Kompromisse herausgebracht hat. Es gab mehrere Kandidaten, jüngere Kandidaten, aufgeschlossene Kandidaten, nicht militärische Kandidaten. Aber dieser Mann hat man von seiner Partei aufgestellt, dass Nigerianer ihn wählen, so wie Jonathan auch von seiner Partei aufgestellt ist. Das heißt richtig, er ist jetzt Präsident des Landes und er ist nicht Präsident von den Wählern, sondern Präsident von auch den Nichtwählern. Er ist auch Präsident von 180 Millionen Menschen und nicht Präsident von, sagen wir, insgesamt 30 oder 40 Millionen, die zur Wahl gegangen ist. Das heißt, Er muss das Gemeinwohl des ganzen Landes suchen. Er muss die Richtigkeit Nigerias, die Sicherheit des Landes verteidigen. Er muss den Fortschritt eines Landes auch noch in seinem Programm haben, Entwicklung Afrikas. Also der Präsident Buhari ist eines meines Erachtens jemand, der nicht neu ist zu Politik und aber zu regieren. Er war mal Politiker und Militärdiktator gewesen, hat es auch gezeigt. Eines spricht aber gut für ihn. Er hat keine Korruption zu seiner damaligen Zeit vor 30 Jahren toleriert. Und viele Nigerianer meinen, der gleiche Mensch kommt jetzt. Nur in einer Demokratie, nicht einer Militärregierung, ist Regieren etwas anders. Man muss verhandelt werden, man muss Hände geschüttelt werden und da muss ein anderer Spielweg sein. Und die Welt hat sich viel geändert. Es ist nicht mehr die kalte Kriegszeit, jetzt auch in Europa, weltweit, auch in Russland, in Amerika, sind vieles neu geworden. Globalisierung ist eingetreten. Also er hat mehr Herausforderungen als damals. Ist der richtige Mensch, der diese Situation eingehen kann, mit 73 Jahren, mit Schwächen des Alters, vielleicht auch mit etwas Weisheit. Wir müssen das alles abwarten. Er hat aber bis jetzt nur letzte Woche seinen Minister 6 Monate nach der Wahl erst ernannt. Das ist uns zu langsam. Und dann, wir wissen auch, dass mit Alter vieles verlangsamen. Und Nigeria braucht aber eine ganz schnelle Entscheidungswege für die Herausforderungen der jetzigen Zeit. Und wir haben Boko Haram, wir haben religiöse Intoleranz von Islamisten. Und das sind Sachen, wo man nicht schläft oder wartet. Da muss man schnell handeln.
Ja, Sie sagten es, eine dieser Herausforderungen ist es, Versöhnung zu stiften, auch zwischen den Religionen. Nun ist es ja in Nigeria so, dass der Norden mehrheitlich muslimisch geprägt ist, der Süden eher christlich. Kann denn jetzt ein solcher Regierungswechsel von einem Christen zu einem Muslim, der dann auch noch friedlich abgelaufen ist, dazu beitragen, bestehende Gräben zwischen den Religionen zuzuschütten?
Wer regiert, ob Christ oder Muslim, ist für den Nigerianern uninteressant. Er muss nur Nigerianer sein. Er muss auch ein Staatsmann sein, der das Land regiert. Das Land Nigeria war nicht bis jetzt in der Vergangenheit gespalten zwischen Christen und Muslimen. Das ist nicht unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist die, die viel haben und die, die nicht haben. Es ist die Spaltungen durch einmal auf der Weltebene, die globale Situation, wo Armut verbreitet ist in südlichen Ländern und in nördlichen Ländern. So viel da ist, deswegen strömen viele Menschen nach Europa jetzt, weil sie wollen auch teilhaben an diesem Wohlstand. Aber die andere Sache ist, in Nigeria geht es mehr um, wer kann gut regieren. Und das heißt, 290 Sprachen, Völkergruppen, ethnische Gruppen, politische Richtungen, religiöse Richtungen, denn Christen und Islam sind nur zwei. Aber es gibt so viel in Islam, mehrere, auch in Christentum, viel Gruppen. Und dann kommen afrikanische Religionen und sonstige andere Religionen. So, unser Problem ist eine Regierung, was das Volk ja Versprechen hält, Wasser ermöglicht, Straßen baut, Schulen baut, Entwicklungsproblematik löst. Boko Haram und diese islamische Gruppe sind nur da, weil die Armut erleben. Die haben noch nie eine Schule von innen gesehen. Deswegen sagen sie auch, Schule ist schlecht. Boko Haram, Bücher ist schlecht. Sie haben keine Bücher gelesen. So, warum muss es gut sein, wenn die es nicht kennen? Die Armutsbekämpfung ist erster Schritt, um die richtige Wege zu gehen. Und hier ist, ob Christ oder Muslim oder auch nicht Gläubige als Präsident, sobald er die Entwicklungsthemen des Landes löst, ist er ein Mensch für das Land.
Sie haben die islamistische Terrormiliz Boko Haram angesprochen. Das ist ja noch ein relativ neues Phänomen. Trotzdem sind dieser Gruppe schon Tausende von Menschen zum Opfer gefallen. Was steckt eigentlich dahinter und was genau will Boko Haram?
Ein riesiges Rätsel. Sache der Implosion des Islams, denn das ist nicht nur in Nigeria, sondern weltweit. Islam zwischen Terror und Verkündigung, zwischen Zivilisation und Primitivheit. Islam ist auf die Frage gestellt. Mit anderen Religionen, zum Beispiel Christentum, gab es auch noch. Nur man hat es gemanagt, auch durch Kriege, aber dann hieß es Reformation. Jetzt ist Islam daran. Und was wir bei Boko Haram erleben, ist nicht eine Mono, sagen wir, Erklärung. Es sind mehrere Sachen, die zusammenkommen auf einmal. Einmal ist die Armutsthema, einmal ist die authentische Erklärung. Wer ist Autorität im Koran, das darzustellen? Wer ist der richtige Nachfolger von Mohammed? Und wer kann autoritäre Weise oder mit Richtigkeit sagen, das ist der richtige Islam und nicht Islam, ist in einem richtigen Bazar zur Zeit. Nun kommt noch dazu die Sache der internationale Terrorismus, also wo Al-Qaida und ISIS und sonstige Gruppen Nachfolger suchen. Und weil viele Menschen arm sind, werden sie schnell zu Ideologien eingetroffen oder nicht wirken. Die Instrumentalisierung der Religion für politische Zwecke ist immer noch in. Und hier sehen wir, sei es egal wo in der Welt, und das sind so viele Schauplätze zurzeit, auch in Deutschland, man sieht, dass eine ideologische Religion, eine falsche Religion ist. Religion ist eine sehr wichtige, fundamentale Sache für Menschen, um Sinngebung, um Zufriedenheit, um mit ihrer Schöpfung in Ordnung zu bringen. Aber sobald man Religion instrumentalisiert, Religion ideologisiert, Religion als eine Waffe benutzt, dann wird man gefährlich. Und das ist, was Boko Haram tut, weil die sind in Wirklichkeit auch nicht Praktizierender des Islams, in keinem Fall. Aber die sagen im Namen Islam, die wollen einen religiösen islamischen Staat in Nigeria gründen, sie wollen eine islamische Rechtsordnung haben in Scharia, sie wollen islamische, und die meinen, damit haben sie Himmel auf Erden hier. Dieses Sentiment hat man schon im Kommunismus mal aufgelegt und in anderen früheren Religionen. Das ist nicht neu. Boko Haram ist nur finanziert von Ländern und von Gruppierungen und von terroristischen Gruppen, die bekannt sind. Nur, man tut nicht viel in dem Sinne, dass man diese Ressourcen kappen, dass es stoppt. Boko Haram wird geheuert von Menschen, die im Schatten der Sicherheitskräfte bekannt sind. Und der Präsident Nigerias damals, der Präsident Goodluck Jonathan, hat gesagt, Boko Haram hat Freunde und Anhänger in seiner Regierung, in Militär, in Polizei, in allerlei Schichten der Bevölkerung, in Business. So, was heißt das? Das ist eine schlimme Sache. Und die zu bekämpfen, deswegen ist auch, wenn die kein Gesicht haben, aber man weiß es, dann ist es eine riesige Politikum. Da brauchen wir auch wirklich noch mehr zu wissen. Wenn Saudi-Arabien ihr Hand tut und hat, die Waffen, die diese Leute benutzen, sind sehr, sehr Top-Waffen, die kommen aus Europa und sonstigen anderen Ländern. Das ist alles kompliziert. Die Waffengeschichte, die Waffenlieferungen, die jetzt ohnehin überall in Händen geraten, das sind die Background von dieser ganzen Geschichte.
Vielen Dank, Herr Prälat, bis hierher. Mehr von Ihnen dann nach einer kurzen Musik. Weltkirche aktuell, heute mit dem Thema Nigeria und der Frage, was kann man tun gegen die Terrormiliz Boko Haram? Wir werden dazu am Ende auch noch eine Botschaft von Bischof Oliver Dasch Döme aus Maiduguri hören. Jetzt bin ich aber verbunden mit Prälat Obiora Ike aus Enugu. Ich denke, es ist auch sehr wichtig zu betonen, dass nicht nur Christen Opfer dieser Terrorsekte sind. Muslime, die die Ziele von Boko Haram nicht teilen, werden genauso bedroht. Selbst der Scheich von Sokoto, vielleicht der wichtigste muslimische Würdenträger Nigerias, wurde bedroht. Wie denkt denn eigentlich die Mehrzahl der Muslime über Boko Haram?
Boko Haram ist eine terroristische Gruppe und terroristische Gruppen, die bekämpfen Muslims, die bekämpfen Christen. Sie haben begonnen mit Christen zu bekämpfen, aber jetzt haben sie es expandiert. Sie bekämpfen Regierung, sie bekämpfen jeden, der gegen ihnen spricht. Sie haben jetzt Moscheen gesprengt. Also es ist Terror. Es ist Terror von Leuten, die diese Sprache kennen. Und Terrorismus kann nie gelingen, ist auch nicht ein Weg, um egal irgendeine Ideologie zu erreichen. Man braucht Dialog. Deswegen setzen wir uns hier in Nigeria wirklich sehr, sehr stark damit auch ein für Religionsdialog, interreligiöse Dialog. Und da hat die katholische Kirche beispielhaft sehr viel erreicht, dass unter den Mainstream-Gläubigen, Christen und Muslims, das Leben zusammenhält. Sonst hätten wir durch Boko Haram eine gespaltene Gesellschaft gehabt. Das haben wir vermeiden können und das werden wir auch vermeiden müssen. Unser Land ist ein Land für alle Menschen. Der Papst Franziskus lehrt uns immer wieder hin, es ist wichtiger, den Menschen zu sehen zuerst, als einfach seine Religion oder seine Glaube oder seine Position oder seine Farbe zu sehen. Der Mensch ist, was Gott notwendig ist. Der Mensch ist von Gott geschaffen und ebenbildlich. Das Gesicht des Menschen suchen wir zuerst. Boko Haram hat es nicht verstanden. Der Terror bringt alle Leute um. Es ist schade und die jetzige Regierung von Buhari kann auch nicht so viel machen, in dem Sinne, dass wenn man mit Terror zu tun hat, dann ist es eine internationale Vernetzung und dann braucht man auch noch internationale Antwort. Daher viele Länder um Afrika, um Nigeria herum machen zusammen, auch internationale Gruppen von USA besonders, die helfen, die anderen verkaufen ihre Waffen weiter.
Also das wäre einer dieser Schlüssel, diesen Waffenhandel unterbinden, ein anderer natürlich Dialog der gutwilligen Menschen. Ich will noch mal einen anderen Aspekt berühren. Bischof Dash Döhm aus Maiduguri, einer ihrer Mitbrüder, hat kürzlich das Rosenkranzgebet empfohlen. Er habe in einer Vision gesehen, dass der Rosenkranz Boko Haram besiegen werde, so heißt es in einer Mitteilung. Wird dieser Impuls in Nigeria eigentlich aufgegriffen? Beten die Menschen jetzt mehr in Nigeria? Sind sie näher zusammengerückt?
Okay, Bischof Döhme hat um Gebet gebeten. Was hat er noch anzubieten? Er muss nur beten, er ist ein Bischof. Kirche ist da zu beten, so er tut seinen Job. Und weil wir Prediger sind, können wir nur das. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Nur durch Beten. Die Türken waren mal im 16. Jahrhundert an die Türen Europas. Rosenkranz war da. Also auch in Österreich oder da im Süden von Deutschland oder egal wo das war. Rosenkranz ist ein Glaubensakt, wo der Bischof Döhme uns alle hinweist. Und ich denke, er hat recht. Man soll es auch machen. Und damit, ich denke, wirklich, weil das Gebet in diesem Land reicht immer. Durch diese Gebete hat Gott uns noch sehr viel geschützt. Wir werden es auch weiter erhalten. Bischof Döhme hat das richtige Angebot.
Sprechen wir gegen Ende unseres Gespräches noch über etwas Erfreuliches, nämlich das boomende Christentum in Nigeria. Sie haben auf Veranstaltungen von Kirche in Not und in unseren Radio- und Fernsehsendungen immer wieder darauf hingewiesen, wie lebendig und rapide wachsend die Kirche in Nigeria ist. Ist das noch immer der Fall? Ist das ein Trend, der weitergeht?
Es ist ein Trend, das weitergeht und wird auch weitergehen. Jesus Christus fasziniert. Auch wenn in Europa die Menschen meinen, zur Zeit oder in abendländischen Kulturen, hochzivilisierten technologischen Kulturen meinen, Abschied von Religion, von Kirche oder von Gott zu machen, die werden es kurzfristig machen, weil die werden wieder, ich denke sogar auch noch in solchen Ländern, bald auch wieder das Gesicht der Kirche und Gottes suchen. Man kann nicht ohne das die Beziehung zu dem Himmlischen, zu dem Divine, zu dem Göttlichen, zufrieden sein hier auf Erden. Das in Afrika haben unsere Leute, unsere Ahnen uns überliefert und wir bleiben dabei. Wir geben es nicht auf. Wir behalten unsere Kultur und das ist, also diese Religiosität ist auch basiert auf den afrikanischen Kulturen, was auch stark ist auf religiöse und kulturelle Ebenen verankert. Und weil die Kirche auch irgendwie die Barmherzigkeit, die nächste Liebe, die überzeugende Botschaft über Jesus Christus predigt, die Kirche hat hier Fuß gefasst und es wird auch nicht leicht weggehen. Und dass Priester Seminaren voll sind, die Arbeit ist auch viel. Wir haben noch nicht genug Priester für unsere Arbeit. Sind immer wieder aber gerne bereit, mit unseren Geschwistern in Europa, besonders in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, sonst wo, dass wir Missionare dort schicken, die nicht unbedingt europäische Werte wechseln, nein, sondern Präsenz der Kirche auch mitten unterm Volk zeigt. Ich habe jetzt Beispiele von einigen unserer Leute, die kommen nach Europa, kaufen Kirchen. Unsere Afrikaner kaufen Kirchen in Sarajen, was man sonst verkaufen wollte an islamische oder Hotel, die kaufen es und machen es auch echt zu einer Pfarrei. Und Christen gehen und die Lebendigkeit der Kirche floriert. Was heißt das? Das heißt, das Volk Gottes braucht Lebendigkeit. Und wenn Afrika das geben kann mit den Geschwistern in Europa, dann ist es eigentlich anzunehmen und nicht abzuweisen. Sprachen sind die wenigsten oder Kultur oder Wetter, das ist nur Ausreden. Wenn man will, gibt es einen Weg. Afrika wurde von Europa missioniert. Wir haben so viel erlebt und wir sind sehr, sehr dankbar und wollen jetzt auch noch das, was wir bekommen haben, weitergeben. Und die Leute sagen, die wollen es nicht. Nicht die Leute am Boden, weil die einfachen Christen suchen Gottesdienste, wollen beichten gehen, wollen die Sakramente in der Kirche, wollen eine gute Predigt hören, wollen Lebendigkeit in Christus erleben. Aber die Entscheidung manchmal zu treffen haben, sind ja und nein, und man muss denken und man muss schauen und man muss es regeln. Und diese Sachen manchmal zählt und ist nicht hilfreich.
Also die Kirche in Afrika, in Nigeria wächst. Und es wächst auch das Selbstvertrauen der afrikanischen Kirche. Das war jetzt auch bei der Familiensynode im Vatikan zu spüren. Wie ist denn die mehrheitliche Haltung der Kirche Nigerias bzw. Afrikas zu Fragen von Ehe und Familie? Kann man das in einigen Worten zusammenfassen?
Weltweit, nicht nur für Afrika, aber auch noch überall in der Welt, ist Familie eine grundverankerte, sagen wir, Säule einer Gesellschaft. Familie ist Grundlage jeglicher Gesellschaft, nicht nur Afrika. In einer technologischen, individualistischen, also einer industrialisierten Gesellschaft wird Familie wenig Rolle spielen, weil Menschen durch Maschinen gesteuert werden. Afrikaner sind noch nicht so weit und werden auch nicht so weit diesen Weg gehen. Deswegen sind wir auf, man könnte sagen, der rationale Stimme der Weltbevölkerung, also wo die Kirche steht. Familie ist Säule, ist Basis einer Gesellschaft. Der Staat baut auf Familien. Familie ist Mann, Frau, Kinder. Und das ist die Lage, wo die afrikanische Stimme auch jetzt in der Synode in Rom zu hören ist. Vor überhaupt nach Rom zu reisen. Letztes Jahr, dieses Jahr war Konsultation überall in den Diözesen und Pfarreien. Und es ist wirklich eine einstimmige Position. Und da braucht es gar nicht Leute Theorie zu machen, wie Familie aussehen sollte und dies und jenes. Die Probleme, was in einem ganz kleinen Teil der Welt ist, sind pastoral zu lösen. Aber das kann nicht die Lehre der Kirche ändern über Familie. Das ist sogar biblisch, kulturell alles verankert. Und in Jesus Christus, also diese ganz starke Worte Jesus, am Anfang der Schöpfung hat Gott die Mann und Frau geschaffen und sie auch noch die Welt gegeben. Das ist nicht von uns ausgemacht, das ist biblische fundierte Lehren, die die Tradition der Kirche ausmacht. Sobald die Familie getastet wird und geschüttet wird, dann hat man die gesamte Staat und Gesellschaft kaputt gemacht. Da müssen die Familie schützen, das ist nicht. Egal in welcher Art und Form auch die modernen Menschen das wollen und suchen, Familie zu schützen, ist uns alle eine Herausforderung. Und das sollen wir machen. Die afrikanische Kirche macht das beispielhaft. Und das macht man nicht primitiv, sondern man ist verankert an die Wahrheit.
Sie kennen ja Deutschland sehr gut und Sie wissen auch, dass das bestimmte Teile der Kirche hier in Deutschland ein bisschen anders sehen. Befürchten Sie da ein Auseinanderdriften der Weltkirche? Tut sich die deutsche Kirche damit einen Gefallen, da jetzt einen Sonderweg gehen zu wollen?
Die deutsche Kirche ist katholische Kirche. Und viele Deutsche sind auf die gleiche Position der katholischen Kirche. Es gibt schon in einer fortschreitenden Gesellschaft Meinungsverschiedenheiten. Aber das heißt nicht Differenzen an den Ursachen. Nein, die deutsche Kirche ist meines Erachtens eine ganz fortschrittliche und hat so viel beigetragen zur Leben der Kirche, der katholischen Kirche. Und viele Bischöfe in Deutschland und Christen in Deutschland halten die Familie sakral, wie immer. Es gibt Stimmen und die Medien spielt auch eine Rolle. Manchmal denke ich, man lässt sich führen von Medien als von der Realität. Und hier hat die Medien eine große Verantwortung. Die soll uns wirklich die Realität zeigen und nicht nur einfach Propaganda machen oder einfach Werbung machen von Situationen, die gar nicht existieren. Zurzeit, denke ich, sind wir in dieser Sache auch, was die Synode bis jetzt geleistet hat, die Einheit der Weltkirche zu spüren. Mehr als die Einzelmeinungen, auch die wichtig sind, die auch entgenommen werden, weil das auch eine Toleranzkultur. Aber halt ist für eine Synode kein Parlament, es ist eine Betens, eine Synode einen gemeinsamen Weg gehen, seinen betenden Weg und alles hingerichtet auf die Position Jesu Christi, der uns die Kirche gespendet hat als sein Geschenk. Hm. Und sein Vermächtnis jedes Mal auch noch zu erneuern, aber auch noch an Wahrheit zu bleiben, das ist unsere Arbeit. Und da ist meines Erachtens gar keine Unterschiede in dem Sinne. Es kommt nur die Sprachen und die Situation der Zeit. Und aber pastoral gesehen müssen die Bischöfe in jeglicher Kultur auch sehen, dass Lösungen zu bestimmten Problemen gegeben werden, wenn sie aufkommen.
Mhm. Dennoch, Herr Prälat, und das ist meine abschließende Frage, will ich nochmal an den südafrikanischen Kardinal Wilfred Fox Napier erinnern, der das Arbeitspapier zur Synode als zu eurozentrisch bezeichnet hat. Es berücksichtige Afrika zu wenig, so sagte er. Und er zitierte Papst Franziskus als der vor Anführungsstriche ideologischer Kolonisation warnte. Nun kennen wir ja Formen von ideologischer Bevormundung gegenüber Afrika, ja auch aus der Weltpolitik. Gibt es sie denn wirklich auch in der Weltkirche aus Ihrer Sicht?
Ich habe die Thesenpapier von Bischof Appia nicht gelesen. Ich glaube nicht, dass die katholische Kirche, also Kolonisationsgeschichten, vorgeworfen werden. Ich war selbst beteiligt an einer Synode vor ein paar Jahren vom Papst Benedikt berufen. Es ist ein ganz transparenter Prozess. Und alle machen mit, es gibt Gruppierungen, es gibt Diskussionen und das läuft sehr gut. Also jeder hat seine Meinung, aber letztlich sind wir an einem Tisch. Die Kirche ist heilig, die Kirche ist eine, die Kirche ist katholisch, die Kirche ist apostolisch. Das ist unser Gebet und diese Synode wird daran nicht ändern. Es wird diese Wahrheit nochmals bekräftigen. Die Probleme haben, die Kirche wird Lösungen finden für ihre Probleme, aber nicht dann. Denn die ganze Lehre der Kirche wechselt.
Herr Prälat, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Niegewohner. Gottes Segen nach Deutschland und wir bleiben im Kontakt und im Gebet.
Mit Sicherheit. Gottes Segen. Vergelt's Gott. Soweit unser Gespräch mit Prälat Professor Obiora Ike aus Enugu in Nigeria. Wir spielen jetzt noch ein kurzes Stück Musik und danach hören Sie die angesprochene Botschaft von Bischof Oliver Dash Döme, den Bischof von Maiduguri. Er ruft auf zum Rosenkranzgebet und zur Marienverehrung. Es ist schön, hier zu sein. Ich danke Ihnen für diese Gelegenheit. Ich rufe meine Brüder und Schwestern weltweit auf, den Rosenkranz zu beten. Ich weiß, dass viele von uns das tun. Ich möchte alle in Nigeria und außerhalb von Nigeria aufrufen, sich mit der Jungfrau Maria zu beschäftigen und vor allem das Rosenkranzgebet zu pflegen. In der katholischen Diözese von Maiduguri, wo Boko Haram besonders aktiv ist, steht Maria im Mittelpunkt. Sie ist dem unbefleckten Herzen Marias geweiht. Wir haben die Rosenkranzprozession eingeführt, ein marianisches Jahr ausgerufen und natürlich den Familienrosenkranz gebetet. Wir ermuntern unsere Familien, mit dem Gebet des Rosenkranzes bei ihnen zu Hause anzufangen. Keine Überraschung, dass der Herr uns auch aufmuntert, damit wir seiner Mutter näher kommen. Die Erfahrung, die ich in meiner Kapelle im letzten Jahr erlebt habe, ist ein ganz typisches Beispiel. Jesus ist mir erschienen, obwohl ich unwürdig und sündig bin. Das ist passiert, weil Jesus uns ermutigen will, seiner Mutter nahe zu sein. Jesus hat zu Johannes gesagt, das ist deine Mutter. Und zu seiner Mutter, das ist dein Sohn. Solange wir seiner Mutter näher kommen, werden wir ihre Fürbitte und ihre Hilfe erfahren. Ich glaube, dass dank des Gebets zu Maria, mit dem wir uns beschäftigen, die Boko Haram-Miliz Schritt für Schritt verschwinden wird. Unser Rosenkranzgebet hat offensichtlich geholfen, dass die Armee Erfolg hat. Deswegen rufe ich meine Brüder und Schwestern und alle dazu auf, das Rosenkranzgebet und die Marienverehrung zu verstärken. Vielen Dank und möge Gott Sie segnen.